Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und wir folgen dem Ruf von Herbert Grönemeyer und reisen zur Ruhr. Und zwar mit der Bahn. Mein Kollege Stefan May nimmt uns mit.
An unserem Ausgangspunkt in der Kehrschleife der Linie 041 in St. Tönis wartet erstmal keine Straßenbahn, sondern wegen Bauarbeiten ein Autobus im Schienenersatzverkehr. Er fährt eine lange, eintönige Straße mit niedrigen Häusern entlang.
Krefeld, Hauptbahnhof.
Hier steigen wir um, nun aber tatsächlich in ein Schienenverkehrsmittel. Nicht lange sind wir unterwegs, bis Krefeld-Rheinstraße. Ab jetzt haben die Straßenbahnen ein U vor der Liniennummer, sind gleichsam U-Bahnen, auch wenn es sich um die auch in Österreich bekannten Duewag-Einheitstriebwagen aus dem vorigen Jahrhundert handelt. U deshalb, weil man die Bahnen in vergangenen Jahrzehnten in den Stadtzentren unter die Erde verbannt und sie erst danach wieder an die Oberfläche hat kommen lassen. So steigen wir in Düsseldorf im Keller der Heinrich-Heine-Allee um in die weiß-graue U79 nach Duisburg, unserem ersten Etappenziel. In einem Gastgarten im zentralen Dell-Viertel zieht Christian Bilanz des ersten Straßenbahntages.
Ja, war es eine sehr schöne Fahrt, die alten Garnituren, ein bisschen nostalgisch. Also das war schon eine runde Sache.
Zaghaft wärmen uns die Strahlen der Morgensonne, als wir am nächsten Tag im Süden der Stadt Tiger and Turtle erklimmen, ein begehbares, stählernes Kunstwerk in Form einer Achterbahn auf einer der vielen begrünten Abraumhalden des Ruhrgebiets. Wenig später besteigen wir im Zentrum der Stadt ein nahe einer Brücke verteutes Ausflugsschiff.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch im Namen der Besatzung, da begrüße ich Sie recht herzlich hier bei uns an Bord der Stadt Duisburg, ein Fahrgastschiff der Weißen Flotte in Duisburg. Und wir wünschen Ihnen jetzt allen zusammen eine gute Unterhaltung bei unserer Hafenrundfahrt.
Vom Rhein biegen wir in den angeblich größten Binnenhafen der Welt. Schrottberge und Ölbehälter säumen die Kehmauern. Unser Kapitän weiß über alle hier ankernden Kohlekähne und Containerschiffe etwas zu erzählen. Als wir den Duisburger Schifferstadtteil Ruhrort passieren, würde Christian gerne an Land gehen und durch die Straßen streifen, in denen während unserer Jugendzeit Schimanski in der Sendung Tatort ermittelt hat. Leider unmöglich, unser Urlaubsplan ist eng getaktet. Er lässt lediglich eine kleine Mittagspause am Innenhafen zu, dem einstigen Brotkorb des Ruhrgebiets, wo Getreide aus aller Welt ankam und in den Mühlen am Kai gemahlen wurde. Heute blinzeln auf Mittagspause gedimmte Menschen vor glänzenden Glasbauten träge in die Sonne. Kurze Zeit später stehen wir am Radverleih im Landschaftspark Duisburg-Nord.
Dann brauche ich einmal einen Personalausweis oder Passport.
Ja. Und das sind wie viele Gangräder?
Die haben alle Wiengang. Hier können Sie einmal hochschalten, einmal runterschalten.
Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist ein 1985 stillgelegtes riesiges Hüttenwerk. Wir radeln über lange Industriestraßen unter rostbraunen Rohren hindurch, am einstigen Koks- und Kohlebunker vorbei, an dessen Mauertürmen sich Kletterer emporziehen. Wir passieren ein langes Wasserbecken, begleitet von hohem Gestänge, das grüne Ranken gänzlich umhüllt haben, was an Fotos der Urwald-Tempelanlage Angkor Wat erinnert. Unter mächtigen Kranbrücken wächst Buschwerk und Schienenenden im hohen Gras. Zentrale Landmarke des Parks ist der ehemalige Hochofen 5. Bedächtig steigen wir auf Gitterrosttreppen am grauen Stahlgiganten empor. Der Blick geht über die weit ins Grün verstreuten Schornsteine, Hallendächer und Rohrleitungen, die wirken, als sei Industriespielzeug aus einer Riesenhand in den Park gepurzelt. Um 20 Uhr sind wir pünktlich wieder auf dem Boden, denn da beginnt gegenüber vom Hochofen 5 in der Kraftzentrale eine Vorstellung der Ruhrtriennale. Eine beeindruckende Tanzperformance der Österreicherin Florentina Holzinger im fast sakralen, weitläufigen Ambiente aus Ziegel, Stahl und Glas. Danach sitzen wir noch mit anderen Besuchern auf Holzbänken bei einem Schluck Wein zwischen dem tagsüber grauen Industriegemäuer, das jetzt in violettes und grünes Licht getaucht ist.
Das ist etwas ganz Besonderes. Was mich hier besonders beeindruckt, ist, wie rasch sich die Natur wieder ihren Lebensraum zurückerobert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie aber diese eisernen Denkmäler unserer Industrie, speziell dieser Hochofen, wie das doch die Jahrzehnte auch des Stillstands überdauert.
Am nächsten Morgen warten wir auf die Linie 901. Es geht hinaus aus Duisburg. Die Landschaft wird fast ländlich. Umsteigen in Mülheim, in die gelben Züge der Linien 104 und 105 nach Essen. Es ist ein regnerischer Tag. Vom Baldeneysee, der eigentlich ein aufgestauter Teil der Ruhr ist, spazieren wir durch einen gepflegten Park mit alten Platanen zur abweisend thronenden Villa Hügel, dem einstigen Wohnsitz der industriellen Familie Krupp, hinauf. Dunkle Holztäfelung, knarrendes Parkett, mächtige Ölgemälde. Ein bürgerlich strenges Schloss. Dann das soeben 100 Jahre alt gewordene Museum Folkwang mit einem Labyrinth an Räumen und Kunstepochen. Die Straßenbahn schwingt sich hinauf zu unserem letzten Programmpunkt des Tages.
Naja, die Margaretenhöhe hat uns jetzt ein bisschen leider das Wetter einen Streich gespielt, dass es etwas nass geworden ist. Das ist eine sehr schöne Wohnanlage von der Familie Krupp erbaut für die Mitarbeiter vor, denke ich, 100 Jahren ungefähr. Alles sehr grün, sehr bewachsen, die Mauern mit Efeu. Also durchaus auch eine sehr nette Gegend, wo es auch ein sehr gutes, gemütliches Lokal gibt, wo wir den Tag ausklingen lassen.
Tag 4. Die Linie 107 bringt uns zum Zwischenhalt Zeche Zollverein, der einst weltweit modernsten und förderstärksten Steinkohlezeche. Eine lange Rolltreppe trägt uns 24 Meter höher ins Herz der ehemaligen Kohlewäsche auf Schacht 12. Hier ist das Ruhrmuseum untergebracht. Stockwerk für Stockwerk steigen wir tiefer in die Geschichte des Ruhrgebiets und spüren dabei, wie wir dem Selbstverständnis der Bergmänner und Stahlarbeiter, ja einer ganzen durch sie geprägten Region, näher kommen. Wir kehren zurück zur Haltestelle vor dem Werkstor und setzen unsere Fahrt mit der Linie 107 fort. In Gelsenkirchen wechseln wir in die Linie 302. Nach der Duisburger Verkehrsgesellschaft und der Ruhrbahn in Essen sind wir nun im Reich der Bogestra, der weiß-blauen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen. Vor dem Industriedenkmal und Veranstaltungsbau der Jahrhunderthalle in Bochum steht ein Container mit ein paar Sonnenschirmen zwischen den Bäumen, wo wir uns nach der heutigen Reiseetappe stärken. Reisebegleiter Christian hat an diesem Tag das Ruhrmuseum am tiefsten beeindruckt.
Wo sich der Bogen wieder zur Villa Hügel für mich gespannt hat, dadurch, dass man dort auch dann gesehen hat, wie hier einerseits Adolf Hitler den Herrn Alfred Krupp hier ein Ehrenzeichen überreicht hat, andererseits aber auch in den 80er Jahren dann Arbeiter wutend brannt zu der Villa gestürmt sind und in einem Art revolutionären Akt eigentlich dort dann ihren Protest Ausdruck verleihen wollten, dass hier Werksschließungen passieren. Die waren ja alle in den 80er Jahren.
Am letzten Tag gönnen wir uns einen Ausflug zum Eisenbahnmuseum, einem der größten in Deutschland, mit 120 Schienenfahrzeugen, vom Salonwagen über die Dampflok mit mannshohen Rädern im Ringlokschuppen bis zum Autobus auf Schienen. Und wir machen noch schnell einen Abstecher nach Dortmund, zum Phoenixsee, der an der Stelle eines weitläufigen Stahlwerks angelegt wurde. Die düster rußigen Werkswohnungen sind schicken Einfamilienhäusern mit Seeblick gewichen. Gentrifizierung im Ruhrgebiet. Zeit für die letzte Etappe mit der Linie 310.
Nächste Haltestelle, Witten-Evendorf. Die Linie endet hier.
Auch unsere Reise endet hier, am Stumpfgleis neben einem Gemüsefeld. Christians Resümee über 5 Tage Straßenbahnfahrt.
Die Reise selber habe ich sehr genossen, weil auch hier Straßenbahnen aus den unterschiedlichsten Generationen wir vorgefunden haben, was natürlich für einen Straßenbahnliebhaber sehr interessant ist. Also von hochmodernen Fahrzeugen hier jetzt im Großraum Dortmund bis hin zu den etwas älteren aus den 60er, 70er Jahren. Was aber wirklich unangenehm und störend war, insbesondere mit dem Gepäck, dass die Ausschilderung bei den Haltestellen sehr verbesserungswürdig wäre. Bei den Umsteigen eine andere Linie zu finden, ist oft ein bisschen wie Mensch ärgere dich nicht zu spielen. Ja, man kommt immer wieder zum Ausgangspunkt zurück.
Und die Reise insgesamt?
Es ist eine sehr grüne Landschaft, die man vorfindet. Und die alten Industrieanlagen, die eben schon Jahrzehnte stillgelegt sind, haben schon einen sehr herben Charme, den sie versprühen. Und diese Symbiose zwischen Natur und Technik und Architektur aus der Jahrhundertwende meistens oder Anfang des vorigen Jahrhunderts, das hat schon einen besonderen Reiz, das zu sehen.
Mein Kollege Stefan May hat das Ruhrgebiet mit dem Zug bereist.